Ich komme hier gerade aus der Nachtschicht und die war auch wieder zum Abgeben, wie letzte Woche, als ich aus Dresden kam, aber egal. 6 Einsätze, gerade so 4 vor Mitternacht, 2 dann nach Mitternacht. Mein Kollege hat schon gesagt, ich lege mich gar nicht erst ins Bett, ich gehe auf die Couch, ist mir egal, dann bin ich nicht so böse, er ist trotzdem eingeschlafen. Und dann kam es natürlich wieder, betrunkene Person im Club und so weiter, aus einem anderen Land, da trinken sie kaum Alkohol und hier versucht sie es wieder und liegt natürlich schön auf Toilette, voll gespeit und bereit fürs Krankenhaus.
Also ich hatte ja auch mal eine Phase, da bin ich nur Nachtdienste gefahren. Das war, glaube ich, vor einem Jahr oder? Nee, das war 2019, 2020 ausschließlich. 2019 war das. Da bin ich ausschließlich nur immer Freitag, Samstag, Nacht gefahren. Und da habe ich das tatsächlich auch irgendwann so gehandelt, dass ich mich gar nicht mehr hingelegt habe, sondern nur auf die Couch irgendwie, damit man nicht einschläft. Weil es ist einfach so, man ist einfach richtig abgefuckt. Wenn dann dieser verdammte Melder geht.
Genau. Ich setze mich dann auch meistens ins Büro, programmiere irgendwas oder beantworte Nachrichten, schreibe dir aus Langeweile vielleicht nachts auch mal so, auch das liest er sowieso morgens. Ich habe immer gehofft, hoffentlich sagt er nie, was mal willst du jetzt nachts. Aber ja, ich versuche auch echt dann wenig zu schlafen einfach, weil du bist so fertig, wenn du eine halbe Stunde alleine schon wegdüst. Und, ja,
also ich sage immer, die schlimmste Uhrzeit ist, wenn man irgendwie nochmal so um 5 Uhr alarmiert wird und oder um 4.30 Uhr und um 5.30 Uhr auf die Wache kommt und sich dann nochmal hinlegt. Es gibt Kollegen, die sagen, alles, wo keine 6 vorsteht, da lege ich mich hin. Aber wenn man sich dann also ihr löst ja um 8 ab, wir lösen um 7 ab. Mhm. Bei euch wäre es dann 6.30 Uhr. Ja. Weil wenn man sich um 5.30 Uhr dann nochmal hinlegt, und dann ist man immer im Arsch. Das entweder ist man im Arsch, weil man sich richtig ärgert, wenn um 6.30 Uhr der Melder geht und man weiß, man hat jetzt gebuchte Überstunden. Oder man ist im Arsch, wenn man dann nochmal so richtig einschläft, völlig fertig. Der Körper denkt, es ist jetzt vorbei mit der Schicht. Und dann muss man um 7 aber nochmal aufstehen, weil dann ist ja die Tagbesatzung da. Mhm. Und da kann ich ja nur wieder sagen, dann gehen mir immer die Notärzte so auf den Keks, die völlig eingebildet und rücksichtslos, dass ich im Flur immer groß austauschen müssen über die Nacht. Oh, mein Name! Ja, und ich denke, so, könnt ihr nicht einfach alle mal die Klappe halten?
Hau ich doch gleich meine Notarzttasse mal raus.
Und das sind dann so Morgengedanken, sonst bin ich natürlich immer sehr nett und umgänglich.
Unser Herr Lauterbach, der hat ja dafür auch ein paar Ideen, vor allen Dingen in der Klinik-Nachtschicht, darüber reden wir gleich, aber es soll heute nicht nur um Nachtschichten gehen, sondern auch wieder was Wissenschaftliches, bleibt auf jeden Fall dran. Erstmal machen wir so ein bisschen Intro und vielleicht kommt auch mal ein bisschen Werbung rein. Bis gleich. Yes.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split.
Ja, eine Folge haben wir leider ausgelassen. Die haben wir übersehen.
Geskippt.
Haben wir überbrückt.
Genau. Wir waren aber einfach echt kaputt. Wir waren in Dresden auf der Florianmesse. Ja. Das hat sich ja nochmal gesteigert zum letzten Jahr, muss man ja sagen, was uns angeht, was die Leute angeht. So die Florianmesse an sich ist ein bisschen größer geworden. Eine Halle haben sie mehr gehabt.
Ach so, okay, das wusste ich gar nicht.
Nee, du warst ja auch die ganze Zeit nur am Stehen, an 1 bis 2, 3 Ständen. Ne? Du
kamst ich habe ja gar nichts von der Messe gesehen. Ich habe nichts von der Messe gesehen. Also ich stand nur an einem Tag am Zollstand von Zoll Medical und an einem anderen Tag stand ich bei HDG, wo ich jetzt die neue Jacke her habe und du ja auch.
Ja.
Und ansonsten habe ich auch nichts mitbekommen von der Messe, weil wenn man sich dann bewegt, also ich habe schon überlegt, ob ich mir irgendwie, da waren so von der DLRG solche kostümierten Leute, die hatten so,
so eine Kostüme Maskottchens,
an. Maskottchen. Und ich dachte mir, kann ich nicht dein Kostüm haben, damit ich hier quasi unbekannt mal die Messe erkunden kann? Dann meinte er, nee, dann wollen die Leute genauso ein Bild haben.
Ich wollte sagen, die wollen genauso fotografieren, ja. Wäre aber lustig gewesen. Oder hätte so ein Morphsuit angezogen mit keine Ahnung was. Das hätte es wahrscheinlich gebracht. Aber ich bin auch immer mal so ein bisschen geflüchtet und habe versucht, ein bisschen was mitzubekommen, bis man dann an die nächste Traube von hier On Fire, hier von Niklas und so weiter kam, da ging das ganze Spiel wieder von vorne los. Also von daher, aber ein bisschen was konnte ich sehen. Du warst noch an einem Stand von, wie hieß der Chemiker?
Du meinst, nee, ich war bei Feuerkrebs und da wiederum war eine Firma, Dermapurge, die Pack-Eggs entwickelt haben. Irgendwie PAKs sind polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, die wohl Krebs verursachen und insbesondere bei unvollständiger Verbrennung entstehen. Also jetzt für die Brandschutzleute aufgepasst. Und es ist wohl bei der Feuerwehr sowieso ein Riesenthema eigentlich, das Thema Einsatzhygiene. Insbesondere nachdem man aus dem Feuer kommt, eben weil man diese ganzen Rußpartikel und schädlichen Sachen dabei hat. Ja, ja. Aber wenn überhaupt, hat so ein LF dann irgendwie so ein Hygieneboard, wo dann Desi drauf ist und ein bisschen Wasser. Und das hilft aber bei weitem nicht, um diese polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe abzumachen. Und er sagte, der kam da drauf, weil die im Labor eine Dame hatten, da kam es zu einer Verunreinigung und die haben sich das dann auf der Haut anschauen können mittels irgend so einem Licht, ich weiß es gerade nicht mehr, UV oder so, und haben dann gesehen, okay, Wasser hilft nicht, um das abzuspülen, das kann ja nicht sein, also haben sie was entwickelt, um das abzuspülen, nämlich dieses Pack-Eggs, das eben auch so eine Indikatorlösung enthält, also es ist hautverträglich, ich habe es auch selbst ausprobiert, damit cremt man seine Hände ein, ist so Sandfarben oder wie so Lehm, somit sieht man, was man alles eingecremt hat, das ist die Kontrolle und dann wäscht man ab und nur wenn wirklich keinerlei Reste mehr da sind, bei mir waren noch Reste, keinerlei Reste mehr da sind, dann hat man sich korrekt abgewaschen und dann kann man eben sich sicher sein, dass 96% dieser PAKs entfernt wurden, finde ich richtig gut, vor allem sagt er auch, der ist selbst der Entwickler, der ist physikalischer Chemiker promoviert und er sagte, das Ding bei der Feuerwehr ist, dann bei der FF, die fahren dann irgendwie zum Einsatz, verwenden dann hier ihre Lampe, da wird dann nichts mit gemacht, die Lampe wird einfach zurück ins Auto gestellt, ist jetzt kontaminiert und abends kommt die Jugendfeuerwehr und probiert das alles aus.
Genau.
Und das ist, deshalb finde ich ein richtig cooles Produkt und ich bin mal gespannt, was dann noch so kommt.
Ein Thema, was auch sehr in den letzten Jahren aufgeploppt ist, ne? Also Krebs auch durch die Schadstoffe, die Schwebstoffe, die sie eben mitnehmen und dementsprechend immer aufpassen, die Kleidung wegwerfen, ab in die Wäscherei, nicht wegwerfen, aber in die Wäscherei und sich ordentlich duschen. Vor allen Dingen, was Einsatzkleidung mit nach Hause mitnehmen angeht. Also gibt es ja auch in FFs manchmal, bloß nicht machen. Ne? Damit gefährdet ihr euch nicht nur euch, sondern eben auch eure Familie. Das sollte man auf jeden Fall unterlassen. Ja, ansonsten.
Und es ist auch so, dass Feuerwehrmänner ein dreifach erhöhtes Krebsrisiko haben oder 30% höher, ich weiß es gerade nicht. Also es kommt ja nicht von ungefähr, dass es sowas gibt wie so Feuerkrebs oder eben sowas wie Pack-Eggs, die haben auch andere Produkte. Sehr sinnvoll auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich ist das bei der Feuerwehr, Entschuldigung, das gleiche wie im Rettungsdienst. Das ist alles Luxus,
Luxus. Ja, schon klar. Ich fand euren GW Logistik auch sehr Luxus, der immer raus ist, glaube ich, so 12,5-Tonner LKW, der rausfährt, wenn die Feuerwehr zu Brandeinsätzen gefahren ist und dort auch wirklich ein Brand war. Dann wird der hier gleich alles ausgetauscht, Masken und so weiter.
Bei uns?
Ja, bei euch auf der Wache 10. Das hat mir die Feuerwehr dort gezeigt. Ja, fand ich spannend. Das haben wir nämlich jetzt auch bei uns in Rostock. Habe ich auch miterleben können. Also so, der GW Logistik soll gleich kommen. Ich so, was wollen die denn damit? Der Brand ist doch gelöscht. Alles
gut. Aber sicher, dass das nicht, also der Tim wird mich korrigieren, aber dass das nicht der GW Atemschutz einfach nur ist, dieser GW A10. So ein riesiges Ding, wo die dann ihr Atemschutzgeräte
oder
tauschen
so,
und
so. Oder so, Na, auch vielleicht auch das. Ich dachte, hier ist, bei uns heißt der GW Logistik. Naja, Gerätewagen Logistik. Und da wird das gemacht. Aber wir haben auch so einen Atemschutzcontainer noch. Naja, dementsprechend das. Aber so nach Dresden ging der Alltag für mich dann auch gleich wieder los. Also wirklich Nachtschicht, 9 Stück. Ich weiß nicht, wie viel fahrt ihr so immer in Köln? Also wenn du
ja, mittlerweile so auch. Machst, auch so ja. Also meine letzte Nachtschicht ist jetzt auch schon wieder was her. Da hatte ich 10 Einsätze. Das war ich noch sonntags. Sonntags rechnet man ja auch nicht mit 10 Einsätzen.
Ja, und wir haben echt versucht. 20 Minuten haben wir uns hingelegt. Das war tödlich, wie immer, ne? Aber da waren so eine Sachen drin auch, wo ich so dachte, also Freunde da oben in der Leitstelle, nur Kollaps aufschreiben bei einer Person, die einen deutlichen Brustschmerz angibt, ja, mit Dyspnöen und alles und Blässe, Schockzeichen und dann nur Kollaps draufschreiben und keinen Notarzt mitschicken. Das verstehen wir nicht.
Pass auf, was du über die Leitstelle sagst,
ja,
nicht, dass dich der Leiter Leitstelle anruft.
Gerne,
soll es ja alles geben.
Ja, bitte gerne. Ne? Darüber kann man sich nämlich mehr unterhalten. Das sind Sachen, über die unterhalten sich nämlich in der Notaufnahme mittlerweile alle RTWs, was da teilweise für.
Frag doch einfach mal, ob du nicht mal da vorbeikommen kannst.
Sehr
ich habe das ja auch gemacht.
Ja. Ja, das werde ich jetzt auf jeden Fall. Ich habe ja jetzt auch mal ein bisschen mehr Zeit, die ich dann auch mal vielleicht mal auf einer Leitstelle verbringen darf und mal gucken kann, wie das so läuft bei denen. Vielleicht verstehe ich es dann ja auch. Ne?
Ja,
aber es war auf jeden Fall ein schöner M-Stemi. Wir hatten potenzielle Brückenhüpfer, ne? Also die von der Brücke springen wollten. Es war eine Patientin, die das zweimal versucht hat am Abend, kann man auch mal machen. Und einen, der mit Crystal Meth, wusste ich ja, dass ein Rostock Crystal da echt umgeht, ne? Also Liquid Ecstasy.
Neues aus Rostock.
Vollkommen durchgeht. Ja, in so einer Provinzstadt wie Rostock, wie würdest du jetzt sagen, auf jeden Fall, dass da dann auch noch mit Crystal gedealt wird. Und ja, der ist ordentlich freigedreht. Da haben wir einfach mal so 6 Polizisten mit angeschalteter Brustkamera, wo ich so dachte, oh, geht was los. Aber nur, weil er sich ein bisschen aufgeregt hat. Naja, der musste dann auch mitkommen. Und so ging es dann weiter, Stürze und dergleichen. Das ganze Dilemma wieder mit drin. Und wo wir gerade so von Stürzen und vor allem Bagatellen reden, ich habe mal so ein bisschen durch die News geguckt. Du hast es ja auch ganz viel gepostet. Der Rettungsdienst ist jetzt offiziell auch in der Presse am Limit.
Ja, wobei, da darf man natürlich wieder nicht zu viel drauf geben. Ja. Also nur weil was in der Presse mal am Limit ist. Ich kann auch sagen, es kommen sehr viele Medienanfragen. Hm. Nicht jede darf ich beantworten, muss man leider auch sagen. Aber es kommen sehr viele Medienanfragen zu dem Thema. Und das ist tatsächlich, also es rückt auf jeden Fall vermehrt jetzt ins öffentliche Interesse, dieses ganze Thema.
Hm.
Aber ob sich dann am Ende des Tages irgendwas ändert, keine Ahnung. Also ich finde es schon bezeichnend, wenn irgendwie ein Grünen-Politiker, der ja selbst im Bundestag Abgeordneter ist für eine Partei, die an der Regierung beteiligt ist, sagt, ja, da müsste man mal was ändern. Wo ich mir denke, okay, also wenn es selbst ein Abgeordneter, der gesundheitspolitischer Sprecher ist und bei einer die Regierung, einer Partei ist, die an der Regierung beteiligt ist, nur nicht mehr sagen kann, außer ja, da muss man mal und das müsste man, weiß ich nicht, wer soll es denn dann machen? Also, keine Ahnung, der Gesundheitsminister ja macht es ja scheinbar auch nicht, er lässt dann lieber spannende Gesetze. Habe ich jetzt letztens auf einer Fortbildung gehört, irgendwie neu ist das Krankenhausentlastungsgesetz oder Reformgesetz, genau. Keine Ahnung. Unter anderem steht da drin, also scheinbar geht man jetzt weg von dem, wir wollen die Patienten stationär haben, zu dem die Patienten, wenn möglich, nur noch ambulant. Und zwar 2 sehr interessante Dinge. Erstens, Krankenhäuser bekommen nicht viel Geld oder bekamen bis dato nicht viel Geld, wenn der Patient einfach nur in der Notaufnahme war. Hm. Der hat ein MRT bekommen oder ein CT bekommen, aber das war bei weitem nicht kostendeckend. Jetzt bekommen die Krankenhäuser pauschal, wenn der Patient länger als 6 Stunden in der Notaufnahme bleibt, bekommen die 600 Euro. Und das wäre wohl mehr als kostendeckend dafür, dass der Patient dort war. Und wenn er nicht stationär aufgenommen wird. Hm. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wenn der Patient nämlich nicht stationär aufgenommen wird, können sie das wohl irgendwie auch gleich abrechnen, wie wenn der 4 Tage stationär war, irgendwie sowas. Also im Prinzip, es geht dahin, dass man keine stationären Kapazitäten oder dass man die zurückfahren wird mittelfristig, denke ich. Weil natürlich werden es weniger Patienten auf die Station dann schaffen, wenn sie aus Kostengründen immer nur weggetrieben werden. Und vor allem, die Patienten, die aber nur einen Anspruch darauf haben, dass sie in der Notaufnahme quasi, also auf diese 600 Euro ambulant, die müssen eine Einweisung vom Hausarzt haben. Und da, denke ich, kommt dann auch schnell wieder der Rettungsdienst ins Spiel. Das bedeutet, ich glaube, dass sehr viele Retourfahrten kommen werden mit, ich war im Krankenhaus, ja, da habe ich da 6 Stunden gesessen. Es wird jetzt auch Gründe haben, Kostengründe, warum man da 6 Stunden sitzt, weil man erst dann den vollen Satz abrechnen kann. Also schon brutal.
Du redest von den Notaufnahmen, er redet ja noch von Tagesbehandlung, dass die Patienten, die jetzt nachts oder so oder beziehungsweise stationär behalten wurden, um unter Beobachtung zu bleiben nach einer Tagesbehandlung, jetzt nach Hause geschickt werden, eine Mehrtagesbehandlung bekommen sollen, um eben Nachtschichten zu entlasten, Personal zu entlassen, um nicht zu entlassen, aber eben nicht mehr in die Nachtschichten zu schicken.
Genau,
also da werden wir noch ganz viele retouren. Das wird sich auf den Rettungsdienst rücken auswirken, definitiv.
Es ist vor allem, war es ja, also es wurde so betitelt, so er will die Nachtdienste abschaffen. Das macht er jetzt natürlich nicht.
Nee,
er will halt dadurch, dass er das Patientenaufkommen in den Nachtdienstzeiten reduziert, möchte er Personal, das nachts arbeitet, abbauen.
Hm.
Aber auch da muss man sagen, das funktioniert in einer Notaufnahme ja auch nur begrenzt. Also Ich glaube nicht, also ich weiß nicht, ob es vielleicht auf den, aber selbst auf den Stationen sagen ja alle, die sind am Limit, nachts nur eine Schwester für alle. Also wie wenig will man denn noch haben?
Witzig
also,
ist, er versucht das Pflegepersonal zu entlasten, aber die selbst oder der Verband der Pflegekräfte sagt eben, sorry, aber falscher Weg, ja. Also wir haben uns gestern auch, wir saßen gestern mit sechs Pflegekräften da, wegen einer Patientin haben wir uns kurz noch unterhalten, da habe ich das auch kurz angesprochen, wir sind schallend lachend in unsere Richtung jeweils gegangen und gesagt, ja, ja, schon klar. Also da kann man auf jeden Fall mal gespannt sein. Und ja, auch bei der Presse hat man es dann endlich mal begriffen und geschrieben. Ich gucke mal kurz in die Tagesschau, habe ich da reingeguckt. Da steht drin, den Rettungsdiensten droht infolge steigender Corona-Infektion eine Überlastung. Also jetzt nicht mehr den Krankenhäusern, sondern jetzt sind es dann die Rettungsdienste nach 2 bis 3 Jahren. Ne?
Ja, muss man aber auch sagen, es geht gerade wieder was rum. Also ich bilde mir auch ein, dass ich letztens wieder Corona hatte. Ich weiß es natürlich nicht, weil das mit den Tests funktioniert ja auch immer nur so semi. Aber ich hatte auf jeden Fall schon wieder irgendwie, keine Ahnung, so eine kurze Fiebrigkeit und das wurde dann aber auch wieder besser. Aber natürlich, jetzt kommt wieder die Erkältungszeit, viele Leute werden sich krank melden und das wirkt sich dann natürlich auf den Rettungsdienst aus und der wird natürlich dann jetzt wieder Probleme bekommen. Am Ende des Tages interessiert es irgendwen, ich glaube nicht, insbesondere in der Großstadt, es kommt ja immer irgendwas. Und da muss halt schon ordentlich mal was schief gehen. Ich habe jetzt eine Doku über Berlin gesehen, die treffendste Doku seit langem, auch wenn sie mir zu wenig, zu dramatisch war. Da war irgendwie, die kommen auf die Wache Mitte, sind da auf einem RTW. 2 RTWs stehen still, weil die sind einfach nicht besetzt, weil kein Personal. Wurde auch so kommuniziert zum ersten Patienten. Suizid angekündigt. Was ist es? Alexanderplatz. Patient steigt fußläufig ein, wurde schon 600 Mal transportiert. Ohne Witz, das ist keine Übertreibung. Wurde schon 600 Mal transportiert. Hat es das 601. Mal wieder Suizidgedanken aufgrund Alkohol. Mischintox, wird ins Krankenhaus gebracht. Und was sagte die Sprecherin? Und es war auch nicht das letzte Mal heute, dass dieser Patient durch den Rettungsdienst transportiert wurde, weil er wurde natürlich aus dem Krankenhaus wieder entlassen, 2-3 Stunden später, und wurde dann abends wieder mit dem RTW ins Krankenhaus gefahren. Und das ist einfach so brutal. Also, keine Ahnung, es ist einfach so sinnlos, einfach nur sinnlos.
Der Berufsverband der Rettungsdienst hat auch geschrieben, ne, höchstens 15% der derzeitigen Notarzt- bzw. Rettungsdiensteinsätze seien gerechtfertigt. Das bedarf einer Reform. 15% finde ich jetzt schon ein bisschen hart.
Also zum Berufsverband Rettungsdienst habe ich ja meine eigene Meinung tatsächlich.
Ich lese auch nur vor, was ich hier lese.
Ja, ja, ich weiß, aber ich frage mich, woher die immer diese Zahlen haben. Ja. Letztens war einer von denen auch irgendwie irgendwo im Interview hat erzählt, 30% sind nicht berechtigt und das ist natürlich das Problem, dass wir hier so viele Arbeitsunfälle haben und dann die Arbeitgeber immer anrufen. Ich bin da, okay, krass. Aber das habe ich auch letztens mal ganz klar kritisiert, als ich mit dem Vorstand der Björn Steiger Stiftung telefoniert habe und der sagt, der ist da aber genauso dran. Alle reden immer von diesem, ich glaube, mein Gefühl sagt ja, so genau. Und so viel. Ich sage, mach doch, wieso schaffen wir nicht einfach mal Fakten und machen einfach mal eine Studie und untersuchen, wie viele Einsätze sind es denn eigentlich? Aber immer dieses subjektiv, 90% nicht indiziert, 10% indiziert. Man hört ja 1000 Zahlen. Mit 15% Notarzteinsätze nicht indiziert, gehe ich zum Beispiel schon gar nicht mit. Also das ist wohl auch in Berlin so. Du fährst 10 Einsätze auf dem NEF, wirst 6-mal abbestellt. Ja. 3-mal hättest du das NEF gar nicht gebraucht, bist aber trotzdem durchgezogen. Und bei einem Mal war was für einen Notarzt dabei.
Wird eine komplizierte Studie, weil man da viele Instanzen mit reinnehmen muss. Sowohl die Notaufnahmen als auch natürlich die Ämter, also die Abrechnungen der Rettungsdienste überhaupt. Dann ist die Frage, was wird denn alles richtig abgerechnet? Letztens Zahlen präsentiert bekommen hier auch, das waren nur Transporte und es hieß, so und so viele Einsätze haben wir. Da dachte ich, nee, das sind nicht die Einsatzzahlen, die wir hier fahren, aber egal. Das sind halt nur die Transporte, die abgerechnet werden. Ja.
Es gibt Studien, die tatsächlich analysieren die Selbstvorsteller in Notaufnahmen prozentual, wo die landen. Und da ist ein nicht unbeträchtlicher Teil, der auch auf der Intensiv landet.
Ja.
Leider gibt es das überhaupt nicht für Patienten, die durch den Rettungsdienst vorgestellt wurden. Und was passiert mit denen? Wie viele sind davon intensivpflichtig, so und so? Weil dann könntest du ja schon mal so ableiten, wie viele der Transporte waren denn nicht indiziert. Das gibt es leider noch nicht. Könnte man sicherlich durchführen. Ich würde das auch gerne machen, so wenn ich eine Forschungsstelle hätte irgendwo, dann würde ich mich mit nichts anderem beschäftigen tagtäglich. Aber das sind auf jeden Fall sehr interessante Sachen.
Ja,
also jetzt, wo ich drüber nachdenke, denke ich mir, müsste man eigentlich mal jetzt auf eine Notaufnahme zugehen. Muss ich mir jetzt nach dem Podcast überlegen, weil das ist ja jetzt keine komplizierte Studie.
Nein.
ja, letztlich. Die Frage
ist, ob es dann, wenn du eine nimmst, ob es dann repräsentativ ist.
Nee, ja, natürlich nicht. Also entweder du nimmst natürlich eine über ein Jahr oder du nimmst halt so einen Klinikverbund. Mhm. Muss ich mir nochmal Gedanken zu machen. Aber es wäre auf jeden Fall interessant, man würde halt endlich mal Fakten schaffen. Ja. Das wäre halt das Wichtige.
Es ist halt die Frage, ob diese Vollkasko-Mentalität, die wir hier die ganze Zeit fahren, ja, auch ein Begriff, den ich immer wieder gelernt habe aus den Medien, Vollkasko-Mentalität.
Ja, ja,
aber so nennen, bezeichnen wir es tatsächlich auch. Bestimmt wieder, ne? Und ja, natürlich, das muss man aber auch verstehen, wie die Leitstellenmitarbeiter da arbeiten. Also halten sie sich nicht an den Computer, sondern widersetzen sich dem und es ist doch was Schlimmeres, kriegen sie auf den Deckel und dergleichen. Also ich glaube, daran müssen wir etwas ändern. Die Sicherheit, die man hat, dieses Bauchgefühl, ob man dem immer trauen darf oder nicht und das auch vor allen Dingen mal beobachten, ob es denn gerechtfertigt war, jetzt hier vielleicht keinen Rettungswagen hinzuschicken oder einen hinzuschicken. Ja.
Also ich muss sagen, ich finde tatsächlich diesen Begriff Vollkasko-Mentalität absolut unangebracht, weil jeder schließt doch gerne eine Vollkaskoversicherung ab, wenn er sich leisten kann. So, genau. Warum? Maximaler Schutz im Schadensfall. Also, was kann mir denn Besseres passieren? Und jetzt sage ich, nee, also diese Vollkasko-Mentalität ist völlig ungebracht. Noch nicht mal Teilkasko, am besten gar keine Versicherung. So, das wäre das Gegenteil quasi, wenn man jetzt in diesem Szenario bleiben mit dem Auto. Deshalb gehe ich da nicht so mit. Und ich bin auch der Meinung, man wird eine Mentalität nicht abstellen können. Die hat sich jetzt ausgebildet. Was will man machen? Also man bekommt die Leute nicht mehr umgezogen. Man muss jetzt schauen, dass man die Strukturen entsprechend anpasst. Und dazu gehört eben, dass man vielleicht, wie gesagt, mehr Notfallzentren schafft, integrierte Notfallzentren, sprich gar nicht so die Notaufnahmen, sondern wo so Kleinigkeiten gemacht werden vielleicht. Dann, dass man viel mehr NKTWs beschafft, einsetzt, RTWs abbaut, dass man sagt, wir haben eine Notfallrettung. Die Notfallrettung bedient irgendwie 10% der Einsätze. Den ganzen anderen Bauch, der wird von NKTWs bedient, ähnlich war es ja in Wien, wobei natürlich da die Bagatellquote auch auf dem RTW noch sehr hoch war. Dann haben wir noch den nicht qualifizierten Krankentransport und wir haben auch Taxis, einfache Taxis. Und wenn der Patient compliant ist am Telefon und sagt so und so und so und man fragt den, okay, möchten Sie ins Krankenhaus? Ja, kommen Sie bis zur Haustür? Ja, dann schicken wir Ihnen jetzt ein Taxi, Punkt. Wird von der Krankenkasse übernommen. Dann entzerrst du ja dieses ganze Ding mal ein bisschen.
Ja.
Aber wie gesagt, dazu muss man halt ein System haben, Gesundheitssystem. Und nicht immer nur an der einen Schraube drehen und völlig außer Acht lassen, wie sich das auf die andere Schraube auswirkt. Und das tut man ja leider nicht.
Wie gesagt, ich bin auch immer noch für weitere Aufklärung, auch mit der Bevölkerung, gerade die so oft zum Arzt gehen, dass man ein bisschen. Also ich saß auch wieder zu einer Patientin, die lag wie die Aphrodite persönlich auf ihrem Bett, war wirklich agil, die hatte halt Halsschmerzen. So. Und weil das beim Schlucken so wehtut, hat der Mann eben gesagt, oh mein Gott, die trinkt heute mal zu wenig, sonst trinkt sie wohl immer viel, heute mal nicht so viel wie sonst, jetzt rufe ich mir einen Rettungswagen. Es stand bei uns mal wieder das schöne Wort Kollaps drauf, sie ist nicht einmal kollabiert, wie gesagt, sie saß komplett da und hat nur gesagt, eben die Halsschmerzen. Und dann sitzt du als Rettungswagen mit deinen ganzen Koffern und so weiter und dachte so, ja okay, also dann schicken Sie den Mann noch in die Apotheke, ja, und vor allen Dingen rufen Sie den Hausarzt vielleicht noch an, vielleicht sind ja auch die Mandeln belegt, holen Sie sich was gegen die Schmerzen im Hals, lassen Sie sich da bitte beraten, ich kann Ihnen jetzt nichts sagen, darf Ihnen nichts sagen, aber das war's und dann sind wir auch wieder gefahren, nochmal die Lunge abhören vorher und gucken und machen und tun und Werte nehmen, aber dafür wird ein Rettungswagen gerufen, fährt damit Blaulicht alles mögliche hin, in einem Gebiet, wo sowieso schon so viel los ist und wow, also das habe ich jetzt nicht nur einmal gehabt, sondern mehrmalig tatsächlich mit 38 Fieber, ja. Und dachte, das kann nicht wahr sein. Warum rufen die den Rettungswagen und warten auch? Oh, nee, können die also den Hausarzt bestellen?
Ja, genau, ich sehe das aber von zwei Seiten. Ich sage auf der einen Seite, wir meckern darüber, auf der anderen Seite denke ich mir, was kann dir denn Besseres passieren als Gesellschaft, als wenn du in so einem weit entwickelten Land lebst, wo du halt 24/7 in 8 Minuten eine medizinische Ersteinschätzung bekommst. Ist halt aus Sicht des Patienten top, aus Sicht des Personals halt flop. Und man muss ja irgendwas dahin schicken, weil die Leute sind ja hilflos. Aber man muss jetzt keinen RTW dahin schicken.
Ja,
und das ist,
aber darum geht es eben. 2 ist ein Notruf. Ein Notruf, also dieses Wort muss man doch einfach mal
verinnern. Ja, das kriegst du aber auch nicht mehr aus denen raus. Deshalb glaube ich, man muss auf 112 Triage einfach gehen und sagen, 112 ist die Nummer für alles.
Da muss man es aber so machen. Dann genau. Denn die 112 ist kein Notruf mehr. Das ist wirklich, das ist wie die 1188-0.
Wirklich so. Jetzt hole ich hier mal mein Buch raus. Warte,
ja, ja, also. Ich weiß, dein Organigramm, ne? Ja, genau. Du hattest es ja in der Story dann auch erwähnt, wenn ihr Einsatz am Limit jetzt schon bei euch zu Hause auf eurem Bücherregal stehen habt oder auf dem Lesetisch oder so, da gibt es dann auch die Seite und du sagst sie uns gleich.
Das ist die Seite 116, 117. Ja, eigentlich voll die gute Seite.
Super Seite. 6, 8, 6, genau. Ich habe nur drauf gewartet, weil ich die nämlich auch schon gefunden habe. Ist ihm das aufgefallen? Hat er das absichtlich gemacht?
Das ist ja richtig gut.
Ja, scheinbar ist es nicht Absicht. Und da findet ihr so ein tolles Organigramm, was er sich mal ausgedacht hat, wie sowas funktionieren soll. Lasst euch mal inspirieren und vielleicht auch der ein oder andere Entscheidungsträger da oben. Fand ich gar nicht mal so schlecht als Anfang.
Genau, ich sage es euch trotzdem ganz kurz, einfach weil ich es so cool finde. Also ich bin dafür, dass man anfängt mit 112, die Nummer für alles. Also egal, wenn ich irgendein medizinisches Hilfeersuchen habe oder meinetwegen auch ein Feuerwehrhilfeersuchen, ich wähle die 112, das ist 112 Triage. Und die machen gar nichts, außer diesen Anruf zu triagieren. Die sitzen, keine Ahnung, in jedem Bundesland gibt es meinetwegen eine Stelle, die sitzen da. Und da kommt jetzt der Notruf und die gehen rein, meinetwegen an mit, keine Ahnung, wie die dran gehen, völlig wurscht, was genau ist passiert oder wo ist der Einsatzort, man muss ja nicht Notfallort sagen. Dann sagen die ja hier und hier, alles klar, gibt es um einen verletzten Patienten oder was weiß ich.
Oder um Feuer, genau, oder eine Gefahr.
Richtig, und dann bist du ja schon in einem Baum drin, wo du ganz schnell entscheiden kannst, habe ich jetzt viel Zeit mit dem Patienten oder nicht? Angenommen, also du kannst ja so einen Schlagwortalgorithmus nehmen und sagen Sie mir genau, was passiert ist, das macht ja ProQA zum Beispiel. Dann sagt der Patient, keine Ahnung, mein Vater hat Halsschmerzen. Dann gibt er einen Halsschmerzen. Dann öffnet sich der Algorithmus, der aber immer die zwei ersten Fragen stellt, nämlich ist die Person wach und atmet die Person? Ja. Ist die Person wach und ansprechbar? Ja. Okay, ich habe also jetzt erstmal Zeit, ein bisschen mehr Zeit, weil die Person ist wach ansprechbar, sie atmet, ist also nicht akut in Lebensgefahr. Jetzt auch unter dem Berücksichtigung Halsschmerzen. Und jetzt mit jeder weiteren Frage, die ich stelle, kann ich jetzt quasi Minuten dazu gewinnen. Jetzt könnte ich zum Beispiel fragen, hat die Person Brustschmerzen? Nein, habe ich wieder ein paar Minuten dazu gewonnen, weil es scheint schon mal nicht so Herzinfarkt. Genau. So. Ja. Und irgendwann komme ich dann dazu, dass ich ihr sage, also Folgendes, meinetwegen hat es jetzt hier schon eine gute Entzündung, eine Angina, was weiß ich, des Halses, dass man sagt, okay, Antibiotika vielleicht perspektivisch. Und dann würde man eben sagen, alles klar, also wir würden Ihnen... Vielleicht
Sie an Hausarzt weiter oder so, ne? Dann, ja.
Genau, entweder wir machen Ihnen einen Hausarzttermin morgen, dann ja, nee, so lange können Sie so lange warten? Nein. Okay, gut. Dann wäre der nächste Plan, dass wir Ihnen den ärztlichen Notdienst schicken. Der wird sich dem annehmen. Ja. Keine Diskussion mehr. Und dann geht das Ganze an ärztliche Notdienst-Dispatch. Also der Einsatz wird quasi gespeichert und ploppt dann in der ärztlichen Notdienst-Dispatch-Zentrale auf. Und die schicken dann Fahrzeug, Sache gegessen. Das nächste Ding wäre jetzt, angenommen, das ist jetzt ein Herzinfarkt, dann wird das direkt an Fire and Rescue Dispatch gegeben. Das wären dann jetzt die Feuerwehrleitstellen. Die müssen dann keine Notrufe mehr annehmen. Die müssen sie nur noch disponieren. Die bekommen jetzt dann den Code runtergesendet von Triage. Da steht dann, Brustschmerzen, linker Arm, Herzinfarkt. Und die können sich jetzt überlegen, schicken wir jetzt ein RTW mit NEF, schicken wir ein RTW, schicken wir ein RTW ohne Alarm, schicken wir ein KTW mit Alarm, schicken wir ein KTW ohne Alarm. Ja. Und das finde ich... eigentlich optimal. Und jetzt gäbe es noch das eine Outcome bei den Halsschmerzen, sagt, nö, ich will aber nicht diesen, ich will schon ins Krankenhaus, es geht wirklich nicht, bla bla bla. Und dann sagt man, alles klar, sie schaffen es runter bis zur Tür, oder? Ja, okay, dann schicken wir ihnen jetzt ein Taxi und dann wird das Ganze extern an Taxi-Dispatch geschickt. Dann schickt die Taxizentrale dann Fahrzeug hin. Genau. Also man hat so viele Möglichkeiten, das aufzuschlüsseln.
Genau, und jetzt werden einige sagen, ja, die können aber auch die gleiche 116, 117 anrufen, dann wird die Dispatch. Nein, also wenn man da ähnliche Sachen angibt, dann werden die oft weggeleitet. Wenn sie sagen, rufen sie mit den Rettungsdienst, das muss erstmal abgeklärt werden, danach können wir ja immer noch was machen. Und das ist, glaube ich, die falsche Lösung. Also hier hätte dann die 116, 117 oder dieser kassenärztliche Bereitschaftsdienst dann die Sicherheit, hey, das wurde schon mal vorher ein bisschen austriagiert. Ne?
Vor allem muss man halt sagen, erstens schiebt man sicher die Patienten hin und her, weil es zwei abgesteckte Systeme sind. Und so hast du halt eben einmal die Abfrage für alle. Und der Einsatz ist jetzt zugewiesen und dann wird er auch nicht wieder da abgeturft. Natürlich kann der ärztliche Notdienst vor Ort sagen, alles klar, hier muss jetzt, der Patient muss ins Krankenhaus mit der Diagnose. Dann tippt er das halt meinetwegen auf seinem optimalerweise digitalen Pad ein, sagt Abschlussdiagnose sowieso und dann wird das Ganze wieder geleitet an 112 Dispatch Und dann sehen die, okay, Nachforderung ärztlicher Notdienst, schauen sich das an und dann schicken die entweder ein KTW mit Alarm oder ein KTW ohne Alarm oder halt, wenn es jetzt wirklich ein ACS ist, ein RTW, NEF oder nur ein RTW. Hm. Aber sie haben halt einfach sehr viele Möglichkeiten, darum geht es mir.
Ist so.
Und natürlich steht und fällt es alles damit, dass das rechtlich auch so ist, dass man sich da nicht gegen aufstemmen kann, sondern dass man da die Entscheidungsbefugnis hat, wie es eben in Holland ist. In Holland ist es nämlich genau so. Und
nicht nur da, denn ich denke auch immer an die 911 in Amerika wieder mal, ne, wo übrigens auch Polizei und Rettungsdienst und sowas und Feuerwehr koordiniert werden. Da wird gleich am Anfang erstmal die Frage gestellt, ne, was ist es denn jetzt für ein Notfall? Und dann geht es kurz weiter, wahrscheinlich auch an einen jeweiligen Polizeibeamten und sowas. Das geht aber relativ fix und die machen das jahrelang schon so und das funktioniert. Also wenn jetzt irgendeiner kommt, das wird niemals funktionieren, in anderen Ländern wird das so gelebt schon die ganze Zeit.
Genau, die fahren natürlich trotzdem viel Quatsch, weil die haben ja so ein ärztliches Notdienstsystem, glaube ich nicht. Also das ist nochmal ein bisschen anders. Aber Kopenhagen ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel. Mhm. Auch vor allem stelle ich mir das unter wissenschaftlichen Aspekten sehr schön vor. Der Patient ruft jetzt an und bekommt jetzt einen Code zugewiesen. Fallnummer XYZ. Dieser Code wird jetzt durchgereicht durch alle Institutionen, bis der Patient im Krankenhaus ist, bis zur Abrechnung. Und du siehst dann quasi, der Code sowieso, das muss man dann schauen, wie man das datenschutzrechtlich vom Namen trennt, der Code sowieso hatte das Meldebild eröffnet und das kam in der Abschlussdiagnose raus. Und so kannst du erstens den Algorithmus trainieren, dass er besser wird. Und zweitens kannst du natürlich Studien darüber machen, wie hoch sind die Diskrepanzen und so weiter und so fort. Also es ist hochinteressant, wenn man es miteinander vernetzt. Deshalb, ja.
Ich bin auf jeden Fall super gespannt, in welche Richtung das geht, denn auch international, gerade Großbritannien hatte sich gerade wieder zu Wort gemeldet, dass da teilweise Rettungswagen Stunden vor Notaufnahmen warten, Rettungswagen oft nicht vor Ort sind, 85% sagen, die kommen manchmal zu Einsätzen viel zu spät, sodass auch Folgen schon entstehen, all das. Wir beobachten das weiterhin. Wir sind jetzt mittlerweile auf der Hälfte angekommen und jetzt fragt ihr euch bestimmt, was für ein Thema kommt. Es steht natürlich schon im Titel drin und der Luis, der hat auch ein ganz tolles Video schon auf YouTube dazu gemacht, was sehr gut angeklungen ist, dass wir gesagt haben, wir reden nochmal darüber. Das Ganze nach einer kleinen Pause und dann hören wir uns gleich wieder.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
So, zurück aus der Pause. Ihr habt die Werbung genossen, hoffentlich.
Genau. Es geht um Endometriose. Das wurde sich ja vielfach gewünscht. Auf dieses Thema aufmerksam geworden bin ich tatsächlich auch erst aufgrund aktueller Ereignisse in diesem Feld. Mhm. Und zwar gibt es jetzt wohl einen Test mit einer sehr hohen Sensitivität bzw. Spezifizität, der in der Lage ist, Endometriose zuverlässig zu erkennen. Und ich kann euch doch schon direkt die Werte dazu sagen. Der Test hat eine Zuverlässigkeit von nahezu 100%, und zwar sehr sensitiv mit 97% und Spezifizität 100%, diagnostische Genauigkeit 98% und ist ein Speicheltest, mit dem alle Formen der Endometriose diagnostiziert werden können, und zwar innerhalb von 2 Wochen. Wurde nicht entwickelt in Deutschland, sondern wohl von dem Partnerlabor in Frankreich. Wird aber hier angeboten durch die Elutia GmbH, das ist ein Privatlabor, für 800 Euro.
Du prescht natürlich hier gleich wieder vor mit Dingen, aber es ist ja schon mal gut, dass zu wissen, dass es dafür einen Test gibt, dann macht man nicht gleich wieder so Panik. Kostet aber noch 800 Euro, wird nicht durch die Krankenkassen übernommen, aber man
prüft. Es gibt einen Kostenübernahmeantrag, den kann man sich schon mal laden, wenn man den Test machen möchte, und es wird wohl perspektivisch ist man zuverlässig, sagen wir es mal, zuversichtlich, dass die Krankenkassen den Test auch übernehmen, weil man erspart den Personen eine jahrelange Leidensgeschichte und eben auch einen operativen Eingriff, nämlich die Laparoskopie.
Aber um da mal systemisch vorzugehen, was ist Endometriose? Auch einige von euch haben das wahrscheinlich noch nicht gehört, googeln es vielleicht gerade nebenbei. Aber Endometriose ist eine der häufigsten Unterleibserkrankungen bei Frauen. Die Ursache ist dabei, dass sich Gewebe ansiedelt, was der Gebärmutterschleimhaut ähnelt. Und das aber außerhalb der Gebärmutter, meistens zumindest, kann auch in der Gebärmutter sein. Und das ähnelt sich eben dann Und dass diese Herde verursachen dann eben Unterleibsschmerzen, die durchaus unspezifisch sind und erst sehr, sehr spät erkannt werden können. Ne? Manchmal auch so durch Zufallsbefunde.
Genau, es sind diese Endometriose-Herde. Das ist Gebärmutter-Schleimhaut-ähnliches Gewebe. Mhm. Und wie auch immer kommt es eben dazu, dass sich das überall ansiedelt. Und es kommt dann zu diesen Herden, dass es eben dort ausbricht. Und der Körper reagiert natürlich darauf. Normalerweise würde er das abbauen. Das kann er aber nicht in diesem Fall. Und das führt zu Zysten, das führt zu Entzündungen und das führt eben zu wirklich teilweise lähmenden Unterleibsschmerzen. Also wirklich für die Betroffenen eine hohe Belastung. Es führt zu Blutungen, extremen Blutungen, unkontrollierten Blutungen. Es führt zu, keine Ahnung, es kann sowas zum Harnverhalt etc. führen, dass die Leute dann auch Blasenschrittmacher brauchen. Es kann zu Durchfällen führen etc. pp. Es kann sogar im Fall der thorakalen Endometriose zum Pneumothorax führen. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Fun Fact. Es gibt ja diesen spontanen Pneumothorax.
Genau.
Und der ist bei Männern häufiger als bei Frauen. Wenn man sich aber die Gruppe der Frauen anschaut, dann stellt man schon fest, dass dort dieser spontan Pneumothorax ausgelöst durch die thorakale Endometriose gar nicht so unselten ist. Tritt meist dann so 2 bis 3 Tage vor der Menstruation auf. Und in diesem Fall hat man das dann eben, dass diese Endometrioseherde auf der Lunge sind. Und dadurch, dass sie dort dann wachsen, im Prinzip in diesem Pleuraspalt, also die Lunge ist quasi durch den Pleuraspalt getrennt vom Pleuraraum, von der Pleurahöhle.
Genau.
Und dem Bereich, wo die Lunge eben liegt.
Wo die Lunge liegt. Genau.
Ja. Und wenn dort jetzt Luft reinkommt, dann kollabiert die Lunge. Wirken diese Oberflächenkräfte nicht mehr. Man kennt das. Wovon kennt man das? Das gibt doch so spezielles Folie, die so klebt an.
Adhäsionsfolie nennt man das.
Genau, Adhäsionsfolie, da kennt man das. Diese Folie, die so komisch klebt an Gegenständen. Wenn da Luft reinkommt, dann kann man die Folie abmachen. Ansonsten liegt die halt schön auf. Mhm. Und
so ein Saugnapf, da haben wir es ja auch, ein Vakuum quasi muss da entstehen. Und dieser Pleuralspalt, der sorgt dafür, dass auch die Reibung zwischen dem Thoraxraum und der Lunge eben nicht groß ist und die Lunge und der Thoraxraum sich eben unabhängig voneinander bewegen können, damit die auch ein- und ausatmen können, ohne dass es wehtut oder warm wird.
Ja. Richtig. Ja, genau. Weil da entsteht ja Reibung.
Ja.
Und wenn da eben diese Endometrioseherde auf der Lunge sich befinden, dann vergrößern die eben diesen Raum und dann kann es eben sein, dass ein Lungenteil kollabiert. Und da gibt es, das ist die eine Variante. Die zweite Variante ist, dass irgendwie von der Gebärmutter tatsächlich da Luft reingestoßen wird. Das ist ein bisschen komplizierter, aber gar nicht so unselten und auch eigentlich so sehr interessant. Natürlich beheben wir nur die Symptome im Rettungsdienst, Wenn man jetzt weiß, dass ein Patient zum Beispiel Endometriose hat, dann kann man sich zumindest schon mal den Grund erklären. Genau, also man sieht, es ist eine sehr krasse Erkrankung, betrifft glaube ich 10-12% der Frauen, zweithäufigste gynäkologische Erkrankung und wird leider sehr häufig, weil die Symptome so unspezifisch sind, insbesondere in der Anfangsphase, so abgetan als, ja, das sind halt Regelschmerzen, ja, das hat man halt mal, ja, vielleicht bist du laktoseintolerant und so weiter.
Geht erstmal auf die ganzen Intoleranzen, häufigen ne? Dinge, hier Glucose, Glukamat, wie heißt
Reizdarm.
Es? Genau, all das wird hier erstmal diagnostiziert. Diese Zellen, die können sich in der Gebärmutter an, in der Eileiterwand, auf den Eierstöcken, kann auch zur Unfruchtbarkeit führen. Ne? Oder eben zwischen Gebärmutter und Enddarm, also diesem Douglas-Raum. Und wenn man dann eben pressen muss, dann tut das weh, wenn man dann mal ein großes Geschäft verrichtet. Ja? Auch in der Blase, das hattest du ja vorhin schon gesagt. Ne? Und dann da muss man auch operativ rangehen, ne? Wenn es eben dazu kommt. Es kann hormonell behandelt werden oder aber einfach auch nur eine Schmerzbehandlung und soll so ungefähr nach den Wechseljahren dann nicht mehr so stark Schmerzen, aber eben in Zysten sich umwandeln. Also diese Zellen, die bleiben ja, die sind wie Gebärmutterschleimhaut, ne? In der Regel, wenn quasi die Fruchtbarkeit vorbei ist, dann fallen die Zellen der Schleimhaut ab. Oh Gott, das klingt jetzt wieder ganz komisch. Die werden abgestoßen, ja, und dann kommt es eben zu dieser Regelblutung und das machen diese Zellen eben auch, nur dass das Blut nicht abfließen kann, sondern es bleibt dann so. Manchmal nennt man das auch so schokoladenförmig, bleibt das dann eben drin, kann sich mit entzünden.
Habe ich nicht gesagt.
Ja, in den Zellen. Und das sorgt eben für weitere Schmerzen, ja, und die Zellen können sich eben weiterhin trotzdem vermehren und dafür sorgen, dass dieser Herd immer größer wird.
Genau, das Ding ist jetzt, dass tatsächlich, wie gesagt, weil es so unspezifisch ist, im Durchschnitt 8 bis 10 Jahre vergehen bis zur Diagnosestellung. Und so lange haben die Leute das dann halt. Und, die Frauen, muss man sagen, es gibt zwar seltene Fälle bei Krebserkrankungen von Männern, eine bestimmte Krebserkrankung, ich komme gerade nicht drauf, ich glaube Blasenkrebs oder so, wenn das mit zu viel Östrogen behandelt wird, kann sogar beim Mann diese Endometriose auftreten. Allerdings, ja, ist halt das Hauptproblem, dass die Symptome nicht ernst genommen werden. Deshalb dauert es 8 bis 10 Jahre, ist natürlich sehr ärgerlich. Die Frauen sagen, zum Teil vielleicht zu Recht, wäre das eine Männererkrankung, wäre es da schon lange, gäbe es da schon lange für Lösungen, weil wenn Männer solche Schmerzen haben müssten und so weiter und so fort, dann wird sich da viel mehr tun. Diese Debatte hatten wir schon mal in unserer Folge Gendermedizin.
Ja, ja.
Wo ich jetzt nicht so mitgehe, ist, da habe ich eine Folge gesehen, jetzt vor 10 Monaten veröffentlicht vom, keine Ahnung, irgendeinem öffentlichen Sender, öffentlich-rechtlich, wo ausschließlich das generische Maskulin verwendet wurde und wo es die ganze Zeit hieß, ja, das wird von Fachärzten nicht ernst genommen, der gynäkologische Facharzt, der nimmt das nicht ernst und die war schon so viel bei Fachärzten, wo ich mir halt denke, naja, also 80% der gynäkologischen Fachärzte sind weiblich, also wir haben wesentlich mehr Fachärztinnen in diesem Bereich als Männer und jetzt wieder das dann so zu drehen oder zu suggerieren, dass die Männer quasi die Schmerzen der Frau nicht ernst nehmen und deshalb 8 bis 10 Jahre vergehen, das wiederum, das kann ich nicht mittragen. Also das, ja, das werden auch Gynäkologinnen sein, die das nicht ernst nehmen.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, als ich mich so ein bisschen belesen habe zu dem ganzen Thema, dachte ich so, Mensch, also wir hatten ja auch schon Sexualkrankheiten, da werden häufig Frauen Sexualkrankheiten angezeigt, wo man sagt, Mensch, die armen Frauen, da müssen die schon Schwangerschaft mitmachen, dann doch das. Jetzt kommt noch Endometriose, oh mein Gott. Ja. Und das Problem ist wirklich, es erschwert auch wirklich so die lustvolle Sexualität. Ne? Also du hast dann auch keine Lust mehr, Sex zu haben, wenn es eben weh tut.
Du hast dabei Schmerzen davor, ja, danach.
Das ist alles nicht schön, du wirst müde, du wirst immer reizbar. Klar, wenn du andauernd Schmerzen hast, das kann auch zu Depressionen führen. Ja, also auch zu psychologischen Folgen. Und das möchte man nicht haben. Deswegen ist es da gut, wenn dieser Test wirklich auch übernommen werden würde. Ja, gerade für Frauen ist das ist doch klasse. Ne? Also dann hat man ja irgendwas und kann das auch behandeln und anbehandeln und eben erst entweder Schmerztherapien machen oder andere Therapien, eventuell auch OPs, ja, oder ein CT auch mal veranlassen, um da vielleicht mal zu gucken oder eine Endoskopie, um hier mal zu schauen, wo ist denn der Herd ungefähr?
Aber das ist, sagten halt so, sagen Ärzte, wenn man wirklich extreme oder wenn man starke Schmerzen hat bei der Periode, dann ist das nicht normal.
Ja.
Und dann außer sollte man das
in der Pubertät, ne? Also wenn das dann eben so entsteht.
Genau, wenn das nicht endet und so konstant bleibt, das ist nicht normal. Und deshalb, gilt es da schon, dann irgendwie ein gesondertes Augenmerk drauf zu richten. Ich meine, ich denke mal vielleicht auch nicht, dass jede Frau weiß, dass es so eine Erkrankung gibt. Also man kann ja seinen Arzt auch so oder die Ärztin so ein bisschen vielleicht schon in die Richtung lenken und irgendwie sagen, könnte es nicht Endometriose sein? Und ich finde es aber auch für den Rettungsdienst gar nicht so irrelevant, denn auch wir haben ja häufig Frauen irgendwie mit diffusen Unterleibsschmerzen, wo man gar nicht so weiß, okay, was ist jetzt hier los?
Genau.
Und ich habe tatsächlich dieses Video gesehen von der einen, die da wirklich diese lähmenden Schmerzen hat, die kennt jetzt ihre Erkrankung, aber das ist wirklich, dass die dann so auf dem Boden liegt, wie bei einem akuten Abdomen in dieser Embryonalstellung, so stark sind diese Schmerzen. Und da würde man natürlich als Rettungsdienst jetzt akutes Abdomen aufmachen und irgendwie den quasi fast auf dem Tisch präsentieren, den Patienten, weil man denkt, okay, da muss ja Blinddarmdurchbruch sein, was weiß ich. Aber es ist halt in Anführungsstrichen dann nur eine Endometriose, die jetzt an der Stelle nicht lebensgefährlich ist, aber eben diese extremen Schmerzen verursacht. Und deshalb finde ich das jetzt auch für die Rettungsdienstler und deshalb ganz gut, dass wir dieses Thema mal aufgreifen, darüber mal sprechen. Weil ich hatte es zum Beispiel nicht auf dem Schirm. Du hattest ja schon direkt deine letzte Patientin gefragt.
Ja, tatsächlich. Ne? Also genau, nach dieser Nachtschicht habe ich sie gleich mal gefragt, weil sie eben von Zysten und Divertikel redete, von beidem eben und deswegen anhaltende Schmerzen hat. Das schon seit Wochen und man versucht jetzt hier mittels CT und sowas rauszufinden. Habe ich gefragt, hatten Sie mal Endometriose oder haben Sie es vielleicht auch? Sie guckte mir natürlich, was ist das? Ne? Aber in diese Richtung hat man eben von der Ärzteschaft noch gar nicht drüber geredet oder das Ganze irgendwie austariert. Und ich hatte ihr dann noch von dem Test erzählt, da wurde sie gleich hellhörig. Sag ich, aber wie gesagt, das müssen sie selbst bezahlen und da müssen sie auch mal informieren. Fragen sie mal ihren Arzt, vielleicht weiß der das ja schon.
Ihren Arzt oder Apotheker.
Oder Ärztin, ja. Genau, vielleicht weiß der das ja schon. Aber ja, so eine Betreuung gerade durch Ärzte muss da auf jeden Fall gegeben sein. Und wir im Rettungsdienst sollten natürlich auch so ein bisschen gefeit sein drauf, dass es hier bei Unterleibsschmerzen eben auch mal das sein kann. Jetzt sehe ich schon alle möglichen Rettungsdienste herausrennen. Haben Sie Endometriose vielleicht wegen der Bauchschmerzen? Also ihr müsst schon spezifisch erfragen, wie, wann diese Schmerzen sind. Sind die kolikartig oder eher nicht? Endometriose-Schmerzen sind eher so krampfartig. Ja, so werden sie zumindest immer beschrieben. Und dann eben nach gewissen Ereignissen, wir haben sie vorhin ja auch schon aufgezählt. Ne? Also beim Stuhlgang, beim Wasserlassen, gerade so in der Periode, dabei eben oder eben nach, vor oder im Geschlechtsverkehr, all das kann eben dazu führen, dass es mal zu Schmerzen kommt, die ja eigentlich nicht sein sollten. Genau, und gerade weil es eben 50% der Frauen betreffen kann, jetzt hier in Deutschland zum Beispiel, aber auch im Allgemeinen, ist so eine Diagnose natürlich hilfreich, denn man kann natürlich die Familie darauf einstellen, man kann, die Hausärztin kann sich darauf einstellen, muss das Ganze auch mit begleiten und wenn sich dann die Familie auch damit ein wenig beschäftigt, kann man eben gegebenenfalls auch mal auf das Ganze reagieren, die Person unterstützen, sie vor allen Dingen verstehen darin, dann sagt man ja, das hast du ja immer wieder.
Es gibt auch Endometriose-Selbsthilfegruppen, tatsächlich, für junge Menschen, die diese Diagnose bekommen. Und ich habe es gerade mal nachgeguckt, das sind tatsächlich so 10-12% offiziell. Allerdings geht man hier auch von einer hohen Dunkelziffer aus. Denn es gibt tatsächlich auch Formen der Endometriose, die jetzt nicht so schwer verlaufen, sondern da bildet sich das selbstständig wieder zurück. Zum Beispiel in der Anfangsphase, da ist einfach nicht so schlimm. Und dann muss man halt auch denken, also man kennt sich ja auch nur, wie man sich kennt. Also wenn ich jetzt irgendwie aufwachse und ich merke, okay, die Regel tut halt so ein bisschen weh. Man kann das ja für sich gar nicht einschätzen. Dann geht man mal zum Arzt und der sagt, zur Ärztin, und die sagt, ja, ist so normal. Dann ist das für einen normal. Okay, wenn man jetzt natürlich diese lähmenden Schmerzen hat, dann wird einem mal schnell klar werden, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Aber es gibt ja nicht immer nur 0 und 1. Es gibt ja noch viel dazwischen. Deshalb geht man eben auch bei der Endometriose von einer hohen Dunkelziffer aus. Und man muss ja auch sagen, viele werden jetzt vielleicht auch erst in 10 Jahren oder 8 bis 10 Jahren ihre Diagnose bekommen. Und da ist es echt gut, dass es da jetzt so einen Speicheltest gibt, wo man das innerhalb von 2 Wochen im Prinzip erfährt oder erfahren kann.
Ich finde es im Rettungsdienst allgemein sehr schwierig, überhaupt so in diese Richtung zu gehen, denn es kann auch in den Rücken ausstrahlen, ins Bein oder wie du schon sagtest, eben auch thorakal. Da gehen wir dann gleich wieder von ACS-Ausschluss aus, von Herzinfarkten. Wenn es ins Bein ausstrahlt, in den Rücken, dann könnte es auch Bandscheibenvorfall, Hexenschuss, das alles in diese Richtung sein. Also ihr seht schon sehr, sehr viele noch Nebendiagnosen, die hier gestellt oder Verdachtsdiagnosen, die hier gestellt werden können, die wir nicht eindeutig vor Ort hier austarieren können. Das muss mittels Bluttests, mittels CTs und sowas alles gemacht werden. Deswegen nur eine Möglichkeit, von der ihr mal hören solltet, dass es die eben tatsächlich gibt und ihr die nicht einmal einfach so abtut als ja schon. Und wenn sie das schon seit Jahren haben, es sind Schmerzen, die sind nicht erträglich.
Ja, also eine sagt auch, sie kommt irgendwie tagtäglich auch nur mit einer Ibu 800 durch den Tag.
Wenn der Herd nicht und so groß ist und das nicht Tag an so einer Stelle ist, ja klar. Warum nicht?
Aber jeden Tag eine Ibu 800 ist halt auch, weil das wirkt sich ja auch langfristig auf den Darm, auf den Magen aus und so weiter und so fort.
Ja, genau.
Nicht ohne.
Nee, deswegen, da muss man ja auch immer gucken, auch mal alternative Schmerzmittel suchen. Also bitte nicht immer selbst mit irgendwelchen Schmerzmitteln behandeln, dann doch beim Hausarzt erfragen, ob es da andere Mittel gibt, Novamin beispielsweise oder eben ähnliches, was dann nicht ganz so leberschädigend oder nierenschädigend ist. Denn auf die Werte muss man dann bei Schmerzmitteln nämlich gerade erst achten. Da sollte man auf jeden Fall sich dann doch mal ein bisschen mit zusammen mit dem Hausarzt beschäftigen. Ja.
Yes.
Habe ich aber öfter, ne? Also Hausärzte besuchen ist auch bei den älteren Damen und Herren wohl nicht mehr so ganz im Trend. Vor allen Dingen, wenn sie Urlaub haben, Vertretungsärzte. Man vertraut ja nur seinem eigenen Arzt und ruft dann eine ganz Fremde als den Rettungsdienst.
Das ist auch dein neues Lieblingsthema, ne?
Die Hausärzte? Die Urlaubsärzte. Ja, ist so. Ganz ehrlich, ich gehe unten im Erdogan, sage ich schon, pass mal auf, wenn wir die jetzt fragen, warum der Hausarzt nicht, ich sag dir, Urlaub. Ja, und vor allem, wenn du dann gewisse Ärzte schon kennst in deinem Bereich, dann und die sagt dann hier, Dr. Müller, ah ja, der ist gerade im Urlaub, ne? Deswegen haben sie uns wahrscheinlich, ja, der Vertretungsarzt, ich weiß, der ist 5 Kilometer weg und da
die Frage ist er hin. Wirklich im Urlaub oder ist es nur eine Ausrede, damit.
Ich hab's tatsächlich noch nie erfahren. Doch einmal habe ich es gemacht und die Ärztin war nicht im Urlaub. Mhm. Ja. Ja, ich habe sie hier am Telefon.
Ach, ist schon wieder zurück. Nö.
Ja. Und dann, ja, ich habe auch schon versucht anzurufen, da ist keiner rangegangen. Ah, ja, die nächste Ausrede. Schön. Ja. Da verstehe ich, ja, es ist halt gemütlich. Da kommt jemand in 8 bis 10 Minuten zu dir und macht schon mal so eine Einschätzung. Und dann sollst du auch noch entscheiden, was das Richtige für die Person ist.
Mhm, ja. Genau.
Wehe, wenn nicht.
Apropos, was ist das Richtige? Eine Mail kam hier von jemandem aus Bayern, aus unserem beliebten Bayern. Und da ging es mal wieder um unser beliebtes Thema Notärzte in Bayern beziehungsweise Freigaben. Und wir sollten es ja nicht sagen.
Ah ja, das fand ich
Ich überlege jetzt, ob ich die komplett vorlese, weil die ist schon eine ganze Ecke lang.
Man kann es ja so ein bisschen einschränken.
Also genau, es geht darum, dass ich meine Sicht auf die Rechtssicherheit bei Maßnahmen durch den Notfallsanitäter dargelegt habe.
Ja.
Es wirkt Folge so, als 8, würde 76, er Notfallsanitäter dazu animieren, also es würde ich Notfallsanitäter dazu animieren wollen, sich über Vorgaben des ärztlichen Leiters hinwegzusetzen, da ihnen im Zweifel, wenn sie leider nicht gerecht gehandelt haben und dem Patienten keinen Schaden stand, nicht zu befürchten hätten. Er sieht das problematisch. Er möchte an dieser Stelle ein kleines Beispiel vorbringen, und zwar wurde irgendwie von einem Notsan Womex gegeben. Und,
Antimimetikum übrigens, also ein Antibrechmittel.
Genau. Ja, das kennt man, Womex, ne? Hat das entsprechend dokumentiert und wurde danach zum Gespräch gebeten vom ärztlichen Leiter. Und er selbst hätte das auch, der das schreibt, hat es nur über Dritte gehört, aber der Kollege wurde wohl ermahnt, das nicht mehr zu tun und sich einen Notarzt dazu zu bestellen. Er sagt jetzt, häufiges Problem in Bayern, insbesondere kein Notarzt verfügbar, Notarzt dauert zu lange und so weiter und so fort. Und für erbrechende Übelkeit würde man das jetzt auch nicht nur machen. Gleiches gilt für die Behandlung von kolikartigen Schmerzen. Auch das wird wohl schwierig wegen dem ärztlichen Leiter. Es drohen arbeitsrechtliche Konsequenzen. Und er sagt, meine Einschätzung zielt in die falsche Richtung. Es geht nicht darum, einen Freifahrtschein zu haben, alles machen zu dürfen. Vielmehr geht es darum, eine Rechtssicherheit zu haben, die uns nicht in unserem Handeln hemmt, weil man nicht weiß, was im schlimmsten Fall drohen kann. Und dann sagt er, zitiert er jetzt hier ein Video von der Anwältin Tanja Melzer, was ich sehr interessant finde, dass sie zum Paragraph 2a Notsan G gesagt hat, dass keine eindeutige Rechtssicherheit geschaffen wurde.
Das war doch ganz am, also da muss ich das Ganze mal ein bisschen in Schutz nehmen, auch von Tanja. Das war noch, ich glaube, die Einschätzung, bevor das 2a rauskommt, beziehungsweise als es frisch rauskam und noch die Änderungen noch nicht da waren. Also, da hatte 19.01.21.
Ja, aber sie hat ja recht. Ding ist halt, dass das sage ich oder kritisiere ich auch immer wieder, dass sich sehr viele Rettungsdienstler, ich erzähle noch kurz zum Ende. Am Ende wird er dann persönlich, weil er sagt, ich würde mal so sehen, wie die Kollegen von Louis die Sache sehen, weil er muss es ja nicht geben. So, also erstmal zur Tanja Melzer. Sie hat ja recht, wenn sie sagt, dass keine Rechtssicherheit geschaffen wurde. Das ist ja aber auch erstmal nur ein Statement. Also viele Rettungsdienstler schwingen sich ja irgendwie selbst zu Juristen auf und meinen dann, dass sie irgendwie Gesetzestexte interpretieren könnten und so weiter oder eben auch die Aussagen. Man muss sich ja immer den Kommentar zu so einem Gesetzestext anschauen. Und sie sagt, es ist keine eindeutige Rechtssicherheit gegeben, weil es halt ein Ausbildungsgesetz ist, Punkt. Okay. Das heißt, das ist aber genauso, wie wenn ich jetzt irgendein anderes Gesetz nehme und sage, hier gibt es übrigens auch keine Rechtssicherheit. So, das heißt, die Lage ist wie vorher, okay. Was sie aber gesagt hat, und das hat sie zum Beispiel unter meinem letzten Beitrag kommentiert, dass in einem Fall, und den möchte ich jetzt hier mal anführen, weil er es kritisiert ja hier, ja, der wurde dann zum Gespräch gebeten. Wo ich halt sage, er hat alles richtig gemacht, er wurde zum Gespräch gebeten. Das ist halt aber auf dieses, aus meiner Sicht, auf dieses, ich bin der ärztliche Leiter und ich habe dir jetzt hier mal was zu sagen, zurückzuführen. Denn was will der ärztliche Leiter machen? Will er arbeitsrechtliche Konsequenzen, beschreibt er hier, könnten ja eingeleitet werden, wo ich mir denke, was will er für die arbeitsrechtliche Konsequenzen denn einleiten? Sie sind nicht meinen Vorgaben gefolgt, okay. Heißt für mich aber nur, ich trage die Verantwortung selbst. Ärztliche Leitung kann ja Maßnahmen delegieren, kann zum Beispiel sagen, bei dem Krankheitsbild soll das gemacht werden. Wenn ich das so mache und es geht schief, haftet der ärztliche Leiter. Gibt es einfach keine Freigabe, Delegation für irgendwas, dann muss ich es halt auf eigene Kappe machen und wenn es schief geht, bin ich selber schuld.
Das ist so das Spannende, es gibt auch, das sagte mir auch, ich glaube Tanja sagt, es gibt keine Generalfreigabe.
Das wollen alle. Wollen eine Generalfreigabe.
Diese ärztliche Generalfreigabe, sodass man die Verantwortung für sein Handeln wieder auf den Ärztlichen, die ärztliche Leiterin schieben kann. Und das wird es nicht geben. Eine Delegation durch einen Arzt ist immer eine Einzelfallentscheidung und da muss der Arzt selbst auch das Gespräch mit dem Patienten geführt haben. Diese SAAs, diese Standardsarbeitsanweisung, die sind für euch da. Die sind für euch quasi mit unter geltendes Gesetz. Wenn es nämlich kein genaues Gesetz gibt, so haben wir früher als Rettungsassistenten auch gehandelt. Da gab es keine Gesetze, da gab es die Empfehlung der Ärztekammer. Und die galt vor Gericht dann auch als geltend. Ja, dann wird eben das nächste Mittel genommen, wenn es nicht im Gesetz steht. Und dementsprechend sind es die Standardarbeitsanweisungen, wo ich mich dann frage, was möchte denn jetzt, wie du schon sagtest, dann die ärztliche Leiterin von denen?
Genau, also ich habe ihm das auch geantwortet. Es gibt ja gar keine Grundlage. Er führt ihn jetzt zum Gespräch, einfach damit er hier einen auf, ich habe den erhobenen Zeigefinger, pass bloß auf hier, machen kann. Aber was will er tun? Und das ist ja genau dieser Fall Landshut, wo ja ein Notfallsanitäter entsprechend irgendwie eine Sterofundin gegeben hat für den Patienten und das dann wieder gelassen hat, weil der Patient nicht mit wollte, aber für den Patienten etwas getan hat. Dem Patienten ist kein Schaden entstanden. Der ärztliche Leiter hat ihn herzitiert und gesagt, du darfst hier gar nichts mehr machen. Er ist dagegen vorgegangen, hat gewonnen. Warum? Weil das Gericht ja ganz klar gesagt hat, für Standesdünkel ist kein Platz. Und das sagt eben auch Tanja Melzer, dass die Notfallsanitäter nicht nur dass die Notfallsanitäter ausdrücklich zum Handeln verpflichtet sind, wenn sie in eine solche Situation kommen. Also man kann sich nicht rausreden und sagen, ja, aber der Notarzt und so. Ich will hier keinen animieren, irgendwas zu tun, das sage ich ganz ehrlich, aber wer sich das zutraut, weil er selbst sagt, ich habe eine gute Ausbildung genossen, ich bin fit in den Leitlinien, ich traue mir zu, ein Krankheitsbild zu erkennen, ich traue mir zu, die korrekte Leitlinie anzuwenden, ich traue mir zu, eine Güterabwägung durchzuführen, ob das jetzt verhältnismäßig ist oder nicht, meine Maßnahme, und ich traue mir zu, also das Ganze dann zu machen, genau, dann gibt es ja gar keinen, dann kann der ärztliche Leiter einem noch so oft zum Gespräch bitten. Natürlich kann ich verstehen, dass einen das nervt, wenn man das im Hinterkopf hat, dass der ärztliche Leiter einen zum Gespräch bittet, dass keiner Bock hat, zum Anwalt zu rennen und sich dagegen zu wehren. Aber, und das zeigt der Fall Landshut ja, wenn man das dann tut, dann ist das Gericht auf seiner Seite. Mhm.
Oh ja, wir werden bestimmt dazu noch mehr E-Mails bekommen. Ich bin sehr gespannt, weil das ist ein Thema, das diskutieren wir bei uns hier jetzt auch gerade ganz viel mit diesen Freigaben und SAs. Ne? Es kommen immer mehr Notfallsanitäter bei uns zum Vorschein, beziehungsweise kriegen ihre Zertifizierung dazu, und dann kommt es eben dazu. Ja, was kann ich denn machen? Was kann ich denn geben? Die Notärzte sind rar besiedelt, bei euch wie bei uns. Und man hat eben diese SAs, die ganz genau beschreiben. Ich habe die Menhydrinat ist ja Vomex aufgemacht. Da stehen auch Indikationen, Übelkeit, Erbrechen mit Aspirationsgefahr. Da steht die Kontraindikation. Im Zweifelsfall wird eben auch mal nachgelesen, das ist nichts Falsches. Da denkt doch nicht, dass die Ärzte das ebenso anders, also dass sie alles im Kopf haben für sowas. Ne? Dann wird eben danach gehandelt. Und es ist der Patient einem Arzt danach zuzuführen, wenn das eingehalten wird, ist auch in Ordnung. Und ich übernehme die Verantwortung als Notfallsanitäter für mein Handeln. Ja, das heißt, genau. Wenn eine Nebenwirkung passiert, dann hoffentlich weißt du, was du zu tun hast. Deswegen auch das immer bedenken, welche Nebenwirkungen können passieren und kann ich das Ganze beheben vor Ort.
Richtig. Ja. Und wenn du jetzt vor Gericht stehst und es ist, also erstmal, du müsstest ja vor Gericht stehen, weil nichts schiefgegangen ist. Du stehst ja vom Arbeitsgericht und dann heißt es jetzt, der hat es jetzt so, wie kommt er darauf, dass er sie jetzt hier in ihren Maßnahmen beschränken möchte? Und dann geht man das Stück für Stück durch. Haben Sie die Maßnahme, sind Sie überhaupt befähigt, das zu tun? Ja, Sie sind Notfallsanitäter. War die Maßnahme angemessen? Ja. Ist dem Patienten Schaden entstanden? Nein. Also Sie haben alles korrekt gemacht. Sie haben die notwendige Sorgfältigkeit an den Tag gelegt.
Genau.
Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, hätten Sie ein NEF nachbestellen können? Jetzt argumentierst du mit, das war für mich nicht verhältnismäßig, für diese kleine Maßnahme ein so rares Rettungsmittel anzufordern, weil ich mich sicher gefühlt habe. Dann sagt man auch, okay, was soll man auch anderes tun? Bei einer Reha ist das eine andere Kiste. Also dann wird das natürlich aufgehoben. Also ich will jetzt hier nicht dazu aufrufen, bei bestem Willen nicht, ich will nicht dazu aufrufen, dass jetzt hier jeder voll auf die Barrikaden
spritzt
geht.
Umher.
Man muss halt aber sagen, das sind zwei Paar Schuhe. Weil das, wenn der Arzt immer dieses ständige, das höre ich ja wirklich regelmäßig aus so kleineren Rettungsdienstbereichen, diese Probleme hat man glücklicherweise im Großstadtbereich nicht, weil da keiner Zeit hat, Protokolle durchzugucken. Immer dieses zum ärztlichen Leiter zitieren, wir müssen da mal drüber reden, wo ich mir denke, wir können darüber reden, wenn was schiefgegangen ist, dann können wir da gerne drüber reden, aber warum soll man über irgendwas reden, wo es kein Problem gibt? Das ist Zeitverschwendung, Punkt. Ja,
dann brauchen wir auch keine Fachkräfte, weil dann können wir das auch, dann sind wir wirklich, dann können wir die Taxifahrer bleiben. Generell, um das vielleicht nochmal zu ergänzen, natürlich sollt ihr jetzt nicht überall Medikamente rumhauen, wie sonst was, sondern natürlich immer auch hier eine Abwägung machen, ja, also eine Güterabwägung. Ist es denn jetzt notwendig? Braucht der Patient das jetzt sofort oder kann das in der Stadt vor allen Dingen so in 10, 15 Minuten bin ich im Klinikum, jetzt in Rostock wäre das ja so, schaffe ich das bis dahin, um das weiterhin noch abklären zu lassen, oder muss es jetzt hier ein Medikament schon geben?
Was man sich überlegen könnte tatsächlich wäre, dass man irgendwie einen Paragraphen schafft, wo irgendwie verklausuliert ist, wendet der Notfallsanitäter eine Maßnahme an, die nicht von der ärztlichen Leitung delegiert wurde, diese aber erforderlich ist, bla bla bla, dann trägt er die Verantwortung hierfür selbst, ist aber auch nicht für Konsequenzen nachträglich irgendwie, kann man ihm da keine Konsequenzen, also dass solche Gespräche, diese anschließenden Gespräche ohne Grund,
diese
dass
Konsequenz
man die rechtlich unterbindet.
Okay. Genau. Also wenn alles gut geht und dann kommt eine Konsequenz, der ärztliche Leiter lädt ein. Ja,
genau, dann das, kann man ihm da keine Konsequenzen haft machen. So, ja. Ob das jetzt allerdings das Arbeitssetting oder was weiß ich alles verbessert, Weiß ich nicht. Ich glaube, Bayern ist sowieso ein bisschen schwierig.
Muss man sehen.
Außer München. Das soll ja wohl eine Insel sein, wo es alles anders ist, aber es ist halt auch eine Großstadt. Und ich habe mich jetzt auf der Florian mit jemandem aus Berlin unterhalten, der sagte mir auch, ich mache einfach, was ich machen möchte, was ich mir zutraue, Punkt. Und wenn mir Kollegen kommen und sagen, ja, so und so und so, sage ich, macht's doch einfach. Wer verbietet euch denn? Ihr habt's doch gelernt. So, und da läuft's halt genauso. In Köln läuft's auch genauso. Der ja. Leiter sagt, macht, was du dir zutraust, aber wenn es schief geht, ich stehe nicht hinter dir. Und das ist halt auch so. Also man darf natürlich nicht erwarten, dass man irgendwie die Absolution für alles hat und die Sorgfalt vernachlässigen darf.
Nein. Genau. Also jede Fachkraft im Gesundheitssystem ist eben für ihr Handeln mitverantwortlich zu machen für gewisse Maßnahmen. Das ist einfach so, auch wenn was schief läuft, muss man sich dafür verantworten. Und dementsprechend habe ich jetzt gerade den Faden verloren, was ich noch dazu sagen wollte.
Ja, ich verstehe nicht, warum man sich im Rettungsdienst immer selbst so ankackt.
Ja,
also das ist ja auch so, die Kollegen, die sich nicht irgendwie trauen oder nicht so viel Medikamente geben oder gar nicht, die schimpfen dann immer so, die machen sich dann immer so lustig über die, die es tun. Immer so, ja, hier, der gibt ja auch immer so viel Medikamente, der muss ja mal aufpassen, ne, wenn da mal was passiert. Also das ist ja, man haut sich immer nur selbst in die Pfanne irgendwie. Ganz schlimm.
Aber liebe ärztliche Leiterinnen und Leiter da draußen, vielleicht hört ja einer zu und so weiter, dann sorgt doch einfach für mehr Fortbildung oder für Fortbildung, die eben so spezifisch sind. Wir haben jetzt zum Beispiel auch sowas Cooles, das wird jetzt auch bei uns ausgegangen, auf Toiletten. Ja, behalten sich Rettungsdienstler ja manchmal auch auf in den Rettungswachen. Da wird bei uns zum Beispiel jetzt jeden Monat so ein DIN A4-Zettel zu einem spezifischen Medikament im Rettungsdienst ausgehangen. Mit Kontraindikationen, mit Beispielen, mit Dosierung. Jetzt
das lohnt sich, glaube ich, das lohnt sich, glaube ich, eher so für die Feuerwachen, weil ich mache keine großen Geschäfte auf der Wache. Das finde ich einfach
fies. Oder wo auch immer, oder was wir in Dresden in Heidenau gesehen haben, dieser Fernsehbildschirm, wo du dann auch so SAA-Maßnahmen hattest, die dann da eingeblendet oder so ein Quiz gemacht wurde. Das sind alles so Sachen, die helfen dazu. Und wenn man aber immer nur Fortbildungen macht mit, wir referieren heute mal über Kindesmisshandlung und so weiter, auch wichtiges Thema, aber das höre ich mir mittlerweile schon das vierte, fünfte Mal an und habe mir rettungsdienstspezifische Themen wie das zum Beispiel noch nie dort anhören müssen. Auch praktische Beispiele, indem man einmal wieder zeigt, wie geht denn eine Kinderintubation, eine was auch immer. Ne?
Letztlich, das sagt ja auch Tanja Melzer, durch entsprechende Fortbildungsnachweise macht man es sich nicht nur, macht man es sich allgemein auch einfach leichter, im Zweifelsfall sein Handeln zu rechtfertigen. Also wenn man eben sagt, hier, ich habe die und die Fortbildungen, die beweisen nach, dass ich in der Lage bin oder in der Lage war, das zu tun, was ich getan habe, dann gibt es auch hier keinen Grund. Im Zweifel entscheidet das Gericht immer für den Patienten und das Beste für den Patienten und eben nicht für den Standesdünkel. Und das hat das Gericht ja auch ganz klar gesagt in diesem Urteil. Gesagt, das ist hier kein Platz für Standesdünkel oder Sonstiges. Hm. Und ich glaube, dieser ärztliche Leiter hat auch irgendwie den Ruf, der unbeliebteste ärztliche Leiter Deutschlands zu sein. Das habe ich zumindest mal irgendwo gehört.
ich hörte auch davon, aber das soll einem nicht abhalten, eben auch mal das richtig zu tun. Vor allen Dingen, denk noch an Paragraph 34, ja, der rechtfertigende Notstand, der hier auch noch mit reinkommt.
Oh, der beliebte rechtfertige Notstand.
Ja, aber der ist für mich als Rettungsassistent leider immer noch sehr maßgeblich und sorgt für dieses typische halbes Bein im Gefängnis-Spruch und dementsprechend, genau. Naja.
Also wie gesagt, ich habe letztens einen Notarzt gesprochen, auch einen LNA habe ich getroffen und der sagte, er fährt hier immer am Gefängnis, wenn er da vorbeifährt, das ist ein Wachbezirk, sagt er, schau mal. Und ich kann schon wieder keinen sehen, der da mit einem halben Bein drin steht. Ja,
stimmt, ist einfach so. Und ihr hört euch auf jeden Fall nochmal die Rechtsfolge an mit Dr. Carsten Fehn. Mhm. Professor Dr. Carsten Fehn. Professor Dr. Um Gottes Willen, dass ich das jetzt falsch sage. Super Zeit spannende Folge. Ja, wir müssten echt nochmal so über einige Sachen bestimmt mit ihm reden. Und da hört ihr auf jeden Fall einige Sachen. Und der Herr, der uns hier geschrieben hat, der Kollege, der kann sich da vielleicht auch nochmal ein bisschen reinversetzen in die Lage, warum der Louis ist jetzt so selbstsicher, einfach mal jeden motiviert, hier Medikamente zu spritzen. Kleiner Tipp noch für euch für die Herbstzeit. Ihr wisst ja, es geht immer was rum, aber vielleicht überlegt ihr euch mal ein oder zweimal nochmal, vielleicht wieder eine FFP2-Maske in gewissen Bereichen anzuziehen, in denen mehrere Menschen sind, denn die halten nicht nur Coronaviren ab, sondern auch andere Erkältungserreger.
Genau, wobei ich frage mich ja, wir müssen mal eine Folge über das Immungedächtnis machen. Mich würde nämlich mal interessieren, was da wirklich dran ist. Auf jeden Fall, wir haben es schon, du holst direkt aus.
Nee, Immungedächtnis fand ich toll. Ich glaube, es gab sogar schon mal eine Folge mit den Gedächtniszellen und so weiter. Ob es jetzt in den Shorts war oder Retterview, weiß ich gar nicht.
Ich weiß auch nicht mehr.
Wir hatten es auf jeden Fall schon mal gemacht, aber darüber sollten wir noch mal reden. Über der Mensch hat verlernt, krank zu sein. Fand ich einen schönen Spruch von dir wieder. Ja.
Aber, das haben wir schon lange nicht mehr gesagt, aber es wird mal wieder Zeit, dass wir sagen, teilt den Podcast gerne.
Ja,
teilen, markiert uns in den sozialen Medien. Und ihr wisst, es ist wichtig, den aus der App zu teilen für den Algorithmus.
Alles für die Backlinks.
Genau, ja, alles so. Für die Backlinks. Und jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Schaut gerne mal bei, wie heißt Retterview/Tassen?
Retterview.de. Genau, oder Tassen. Merch. Also je nachdem, es steht auch alles unten immer in den Shownotes. Ja, also da könnt ihr mal reinhören, reingucken, reinschauen. Genau. Denn es wird Neues geben. Nicht mal mehr so lange hin. Ja, ja. Vorbestellen und so weiter. Dann seid ihr die Ersten, die es endlich drauf haben. Ja, yes. Ich sag nur Pulli und neue Tassen.
Genau. Gut, in diesem Sinne. Bis dahin.
Bis denn, ciao.
Mach's doch. Ciao.
Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.